Ich möchte lesen aus dem Psalm 62. Nur auf Gott wartet still meine Seele, denn von ihm kommt meine Hoffnung. Nur er ist mein Fels und mein Heil, meine sichere Burg. Ich werde nicht wanken. Auf Gott ruht mein Heil und meine Ehre, der Fels meiner Stärke, meine Zuflucht ist in Gott. Ja, mit diesen zuversichtlichen Worten möchte ich euch herzlich begrüßen zu unserem Gottesdienst, wo wir dürfen wissen, unser Herr ist mitten unter uns und wir wollen uns innerlich darauf ausrichten, dass er auch reden kann zu unseren Herzen, dass er sein Werk tun kann, an jedem Einzelnen. Es ist so wichtig, dass wir dürfen zubereitet, gestärkt, gefestigt werden, jedes in der Situation, wo es steht, und auch in Anbetracht von der Gesamtsituation, wo wir alle drinnen stehen, in dieser Zeit. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir dürfen dich kennen dürfen. Was machen wir ohne dich, Herr? Wenn wir einfach dem ganzen Lauf ausgeliefert wären, wo sich die Welt drinnen befindet. Und wir hätten keine Hoffnung und wüssten nicht, was am Schluss rauskommt, was noch alles kommt. Herr, und wir dürfen in dir geborgen sein. Gott, mein Fels, meine Burg. Was für eine grosse Wahrheit, was für ein Geschenk, dass das so ist, Herr. Dass wir dürfen geborgen und sicher sein in dir. Und so wollen wir dich bitten um Stille innerlich, dass wir uns ausrichten auf dich. Wir wissen, dass das, was wir sehen, das, was wir gerade erlebt haben, ist ja nichts gegenüber deiner Realität. Du bist real über allem. Und ja, wirst bleiben, auch wenn alles verschwunden wird sein. Wir danken dir, Herr, dass wir dürfen diese Gewissheit haben. Amen. Wir wollen das Lied 86 singen. Gott, mein Vater. Dann möchten wir das nächste Lied singen, das 89, Gottes heilige Wahrheit. Ich möchte das Lied 81 kurz lesen. Das ist das nächste, was wir dann singen möchten. Gott ist mein Hort, heisst das Lied. Gott ist mein Hort, er birgt mich gut. Ein starker Fels im wilden Sturm. Fest steht er, braust auch hoch die Flut. Ein starker Fels im wilden Sturm. Ja, Jesus will ich trauen, denn er ist mein Fels. Ein starker Fels im wilden Sturm. Im Sonnenbrand ein kühler Schutz, ein starker Fels im wilden Sturm. Bei Nacht dem stärksten Feind ein Trutz, ein starker Fels im wilden Sturm. Wenn er gebeut, also gebietet, wird still das Meer. Ein starker Fels im wilden Sturm. Ich fürchte nichts, mich schützt der Herr. Ein starker Fels im wilden Sturm. Ja, Jesus will ich trauen, denn er ist mein Fels. Ein starker Fels im wilden Sturm. Dazu möchte ich lesen aus dem 1. Johannes 5. Der kurze Vers, 1. Johannes 5, Vers 19 ist es. Wir wissen, dass wir aus Gott sind und dass die ganze Welt sich im Bösen befindet oder in der Macht des Bösen gegeben ist. Oder die ganze Welt ist unter der Herrschaft des Bösen. Das ist ja etwas, was wir wirklich mit eigenen Augen beobachten können, wie Krisen mehr und mehr zunehmen in dieser Welt. Bedrohungen sind, es türmt sich richtig auf, hat man den Eindruck. Und viele Menschen lassen sich täuschen und denken, ja, es ist ja jetzt besser mit Corona und so weiter. Jetzt scheint alles vorbei zu sein. Und mit dieser einen Krise hat man das Gefühl, ist ein ganzer Sturm von neuen Krisen aufgegangen. Und an jedem Ecken und End, Korruption ist überall. Man hat das Gefühl, auf jeder Ebene wird das, was mal gut war, schlecht gemacht. Und das Schlechte, was immer gegen einen Menschen, gegen das Leben gestanden ist, wird plötzlich zum Guten erhoben. Es ist eine totale Umkehr, eine Korruption, wie es wahrscheinlich noch wirklich nie gegeben hat auf dieser Welt. Und so realistisch ist das Wort Gottes. Die ganze Welt ist unter der Herrschaft des Bösen. Und wir gehen wirklich auf den Höhepunkt von Bosheit zu. Das kann uns Gläubigen nichts an. Nichts an. Und darum ist es so wichtig, dass wir uns innerlich zubereiten lassen, festigen in der Gewissheit, dass Gott uns durchbringen wird. Wir möchten das Lied jetzt singen. Gott ist mein Hort. Ich möchte noch einmal die Verse lesen aus dem Psalm 62. Nur auf Gott, Psalm 62, ab dem Vers 6. Nur auf Gott wartet still meine Seele, denn von ihm kommt meine Hoffnung. Nur er ist mein Fels und mein Heil, meine sichere Burg. Ich werde nicht wanken. Auf Gott ruht mein Heil und meine Ehre, der Fels meiner Stärke, meine Zuflucht ist in Gott. Vertraue auf ihn alle Zeit, o Volk. Schüttet euer Herz vor ihm aus. Gott ist unsere Zuflucht. Und ich habe noch zwei, drei weitere ähnliche Stellen rausgesucht, die ich lesen möchte, zu diesem Thema. Hören wir gut und beachten wir die Verheißungen, die Zusagen Gottes. Sie gelten uns, dir und mir. Sie gelten nicht nur seinem Volk, sondern sie gelten auch den Gläubigen aus dem Neuen Testament. Psalm 9 ist eine weitere Stelle, die ich lese. Und der Herr wird eine Zuflucht sein den Unterdrückten. Eine Zuflucht in Zeiten der Not. Darum vertrauen auf dich, die deinen Namen kennen. Denn du hast nicht verlassen, die dich suchen, Herr. Wir wissen nicht, wie sich die Zeiten verändern, wie rasch es gehen wird. Aber wir wissen, dass Zeiten von Not vor uns sind. Unser Herr hat es in Kontrolle und im Überblick. Aber was auch immer, wie sich so immer wird entwickeln, all die Wahrheiten, die wir gehört haben und noch hören, verändern sich nicht. Er ist die Zuflucht in Zeiten von Not. Dann möchte ich noch lesen aus dem Psalm 37. Psalm 37, 39 und 40. Die Rettung der Gerechten kommt von dem Herrn. Er ist ihre Zuflucht zur Zeit der Drangsal. Der Herr wird ihnen beistehen und sie erretten. Er wird sie erretten von den Gottlosen und ihnen helfen, denn sie bergen sich bei ihm. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir als Gemeinde, ich habe es letzten Sonntag schon kurz angetönt, könnten eine Sammlung anfangen von Verheißungen, von Versprechen von unserem Gott an uns, seine Kinder. Für schwierige und schwierigste Zeiten. Dass wir eine Sammlung anfangen von Zusagen von seiner Bewahrung. Zusagen, dass er uns wird durchbringen bis ans Ziel. Und dass wir in ihm sicher und geborgen sind. Wir könnten zum Beispiel an Türen, 2-3 Türen, dann einen grossen Papierbogen aufmachen. Der Yves weiss, wo man das bekommt oder würde es dann besorgen. Dass wir Papierbogen aufmachen und dann, wenn ihr in eurer täglichen Bibel lese, auf so Versen, wie ich jetzt gelesen habe, noch 2-3 weitere lesen möchte, stossen. Merkt euch es doch, schreibt euch es auf und das nächste Mal in der Gemeinde schreibt es doch einfach anschreiben auf eines von diesen Plakaten. Dass wir sichtbar daran erinnert werden. An unseren Gott und unseren Retter. Ich möchte noch einen weiteren Vers lesen aus dem Jesaja 25. Jesaja 25, Vers 4. Du bist dem Schwachen eine Zuflucht geworden. Eine Zuflucht dem Armen in seiner Not. Ein Schirm vor dem Wolkenbruch. Ein Schatten vor der Hitze. Als der Zornhauch des Tyrannen wie ein Unwetter gegen eine Wand daherkam. Das ist da genau die Beschreibung von dem, was wir beobachten können. Wie eine Sturmwand kommt der Zornhauch von den Tyrannen gegen die ganze Weltbevölkerung. Aber Gott ist stärker. Er wird uns durchbringen bis am Schluss. Ich möchte auch noch Jesaja 44, Vers 8 lesen, dass wir ein bisschen verstehen, was ich meine mit Zusagen, mit Verheißungen, um sich darauf zu achten. Jesaja 44, Vers 8. Fürchtet euch nicht und erschreckt nicht. Habe ich es dir nicht schon längst verkündet und dir angekündigt? Ihr seid meine Zeugen. Gibt es einen Gott außer mir? Nein, es gibt sonst keinen Fels. Ich weiß keinen. Gott ist Sieger. Und nicht all die Menschen die sich, und Tyrannen, die sich jetzt derart aufspielen. Gott ist Sieger. Gibt es einen Gott außer mir? Und noch der letzte Vers. Eine wunderbare Verheißung und Zusage von unserem Herr Jesus selber an seine Jünger. Wir haben so kürzlich gelesen, Johannes 16, Vers 33. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Wir singen das Lied 80 und dann wäre Sonntagsschule und gehen dann zum Abendmahl. Vor der Predigt singen wir noch das Lied 111. Ich bin der gute Hirte. Und dann freuen wir uns auf den zweiten Teil von Daniel 12.
Ja, wir wollen nochmal still werden zum Gebet vor der Predigt. Herr Jesus, danke vielmals für den Morgen, danke fürs Zusammensein als Gemeinde, danke auch, dass wir uns erinnern an dein Werk auf Golgatha, dass du für meine Sünden gestorben bist, ja, dass du uns auch gerecht sprechen tust durch dein Opfer. Ja, die Gerechtigkeit haben wir nicht in uns, sondern wir verdanken es in allem dir und da wollen wir dir danken dafür. Danke auch für alle Zusagen aus deinem Wort, die wir haben dürfen, für die vielen Verheißungen, wo wir immer wieder daran erinnert werden. Und danke auch, dass das Böse nicht das letzte Wort hat, sondern dass du der Sieger bist und dass wir uns auf dich ausrichten dürfen, dass wir nicht müssen aufs Böse ausgerichtet sein, sondern dass wir immer wieder dürfen auf dich schauen und dich dürfen als Sieger sehen. Amen. Ja, wir sind bei Daniel 12, Vers 4 stehen geblieben. Es geht ja hier um die letzte große Prophetie Daniels, die er in hohem Alter, über 80 Jahre alt, nach einem Leben der Treue erhalten hat. Und die Prophetie, die steht in Kapitel 11, Vers 2 bis 12, Vers 3. Und heute kommen wir zu einigen abschließenden Fragen zu dieser letzten Prophetie. Ich möchte kurz zurückschauen auf den Inhalt dieser Prophetie. Das Thema war ja, was Daniels Volk am Ende der Tage begegnen wird. Und diese Frage, die wird eigentlich erst in den letzten drei Versen beantwortet, vorher 44 lange Verse Vorspann. In Kapitel 11 haben wir zuerst die Vorgeschichte gesehen, wie Israel in der Vergangenheit unter diesem Konflikt zwischen dem König des Nordens, Syrien, und dem König des Südens, Ägypten, gelitten hat. Und dann haben wir gesehen, dass das alles nur eine Vorschattung einer Bedrängnis war, die Israel in der Zukunft erleben wird, in den letzten 7 Jahren der Zeit der Nationen. Und Israel steht noch eine große, massive Leidenszeit bevor, unter der Herrschaft des Antichristen, aber auch unter den Angriffen des Königs des Nordens. Und diese Drangsalszeit, haben wir letztes Mal gesehen, die wird ausgelöst durch das Aufstehen Michaels. Michael wird Satan aus dem Himmel verbannen und das wird der Startschuss sein zur großen Drangsal Israels. Aber diese größte Drangsal, diese schlimmste Zeit der Weltgeschichte wird dazu führen, dass der Überrest aus Daniels Volk gerettet wird. Nämlich der Drittel, der sich zu jener Zeit bekehrt, der Drittel, der im Buch des Lebens steht. Und das Stehen im Buch des Lebens ist die Grundlage der Errettung und der Auferstehung zum Leben. Und deshalb haben wir letztes Mal diese zentrale Frage gestellt: Für jeden persönlich steht dein Name im Buch des Lebens. Das ist die wichtigste Frage. Und Daniel hat das alles nur mit ganz wenigen Worten geschildert, aber wir dürfen dankbar sein, dass wir die ganze Bibel haben und die Prophetie wie ein Puzzle Stück für Stück zusammensetzen können. Und dann haben wir zuletzt im Vers 4 gelesen, dass Daniel das Buch verschließen und versiegeln sollte. Und dann kam diese Zusage: Viele werden darin forschen und die Erkenntnis wird zunehmen. Und das hat einerseits einen zeitlichen Aspekt. Vieles wurde verständlich, weil die Geschichte Daniels Prophetie Schritt für Schritt bestätigt hat. Und es hat auch einen Aspekt des Fleißes. Wir müssen Forscher sein, damit wir das prophetische Wort Gottes verstehen können. Und nun war diese Prophetie zu Ende, abgeschlossen, aber sowohl die Engel als auch Daniel beschäftigte es sehr, was sie gehört haben. Und sie dachten darüber nach und sie stellten Fragen zu dem, was sie gehört haben. Und diese Fragen und ihre Antworten wollen wir heute in der Predigt anschauen. Zuerst eine Frage des Engels und dann eine Frage von Daniel. Und wir lesen noch einmal das ganze Kapitel 12 miteinander, auch dass wir den Zusammenhang wieder haben. Daniel 12, ab Vers 1. Zu jener Zeit wird sich der große Fürst Michael erheben, der für die Kinder deines Volkes einsteht. Denn es wird eine Zeit der Drangsal sein, wie es noch keine gab, seitdem es Völker gibt, bis zu dieser Zeit. Aber zu jener Zeit wird dein Volk gerettet werden, jeder, der sich in dem Buch eingeschrieben findet. Und viele von denen, die im Staub der Erde schlafen, werden aufwachen, die einen zum ewigen Leben, die anderen zur ewigen Schmach und Schande. Und die Verständigen werden leuchten wie der Glanz der Himmelsausdehnung, und die, welche die vielen zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne, immer und ewiglich. Du aber, Daniel, verschließe diese Worte und versiegle das Buch bis zur Zeit des Endes. Viele werden darin forschen, und die Erkenntnis wird zunehmen. Und ich, Daniel, schaute, und siehe, da standen 2 andere da, der eine an diesem Ufer des Flusses, der andere am jenseitigen Ufer des Flusses. Und einer sprach zu dem in Leinen gekleideten Mann, der oberhalb der Wasser des Flusses stand: Wie lange wird es dauern, bis diese unerhörten Zustände zu Ende sind? Da hörte ich den in Leinen gekleideten Mann, der oberhalb der Wasser des Flusses war, wie er seine rechte und seine linke zum Himmel erhob und bei dem schwor, der ewig lebt. Eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Und wenn die Zerschmetterung der Kraft des heiligen Volkes vollendet ist, so wird das alles zu Ende gehen. Das hörte ich, verstand es aber nicht. Darum fragte ich, mein Herr, was wird das Ende von diesen Dingen sein? Und er sprach, geh hin, Daniel, denn diese Worte sollen verschlossen und versiegelt bleiben bis zur Zeit des Endes. Viele sollen gesichtet, gereinigt und geläutert werden, und die Gottlosen werden gottlos bleiben, und kein Gottloser wird es verstehen, aber die Verständigen werden es verstehen. Und von der Zeit an, da das beständige Opfer beseitigt und der Gräuel der Verwüstung aufgestellt wird, sind es 1290 Tage. Wohl dem, der ausharrt und 1335 Tage erreicht. Du aber geh hin, bis das Ende kommt. Du darfst nun ruhen und wirst einst auferstehen zu deinem Erbteil am Ende der Tage. Ja, ich möchte noch einmal betonen, dass es in Kapitel 12 um Daniels Volk geht, auch wenn wir natürlich versuchen, Anwendungen auch für uns mitzunehmen. Aber die Gemeinde, die wäre zwischen Daniel 11, Vers 35 und 36 einzuordnen, aber die Zeit der Gemeinde wird in dieser Prophetie einfach übersprungen. Und damit kommen wir zur ersten Frage. Wir wollen zuerst die Szene beobachten. Daniels Vision, die begann ja an diesem Fluss, dem Hiddekel, das ist der babylonische Name für den Tigris, ein großer Fluss. Und die Vision war die Antwort auf eine dreiwöchige Gebets- und Fastenzeit von Daniel. Und am Ende dieser Vision stand Daniel immer noch an diesem Fluss. Und er sah zwei Männer an jedem Fluss, an jedem Ufer des Flusses einen. Und wir verstehen darunter am besten zwei Engel, weil als Daniels Vision begann, da war kein Mensch mehr bei ihm, haben wir gelesen. Und Engel sind nicht allwissend, auch wenn sie oft Wahrheiten verkünden, wie der Engel, der Daniel diese Vision überbracht hat, der hat Daniel berichtet davon. Oder auch die Geburt und die Auferstehung des Herrn Jesus wurden durch Engel verkündet. Und trotzdem wissen Engel nicht alles und deshalb stellen sie Fragen. In 1. Petrus 1, Vers 12 steht zum Beispiel, dass selbst Engel begehrten, in Dinge hineinzuschauen, die den Propheten geoffenbart wurden. Also sie haben ein großes Interesse an Gottes Plänen und am Ergehen des Volkes Gottes. Und dann war da noch eine dritte Person, der in Leinen gekleidete Mann. Und es steht, er stand oberhalb des Flusses. Wenn man es genau übersetzt, würde es heißen, dass er über dem Wasser schwebte. Ich möchte dazu noch einmal Daniel 10, Vers 4 bis 6 mit uns lesen, der Anfang dieser Offenbarung. Aber am 24. Tag des ersten Monats befand ich mich am Ufer des großen Stromes, das ist der Hiddekel, und ich hob meine Augen auf und schaute, und siehe, da stand ein Mann in Leinwand gekleidet und die Lenden mit Gold von Ufas umgürtet. Und sein Leib war wie ein Topas, und sein Angesicht strahlte wie der Blitz, und seine Augen wie Feuerfackeln. Seine Arme aber und seine Füße sahen aus wie leuchtendes Erz, und der Klang seiner Worte war wie das Tosen einer Volksmenge. Wir haben bei der Betrachtung von Daniel 10 hergeleitet, dass hier der Herr Jesus gemeint ist. Wir sehen viele Parallelen zu Offenbarung 1 und anderen Kapiteln, in denen der Herr Jesus beschrieben wird in seiner erhöhten Form. Und dass es der Herr Jesus war, das beweist auch Daniels Reaktion auf diese Erscheinung. Das steht dann in Vers 7. Er behielt keine Kraft und er sank ohnmächtig auf sein Angesicht. Und das Tragen der Leinen, das drückt übrigens die priesterliche Funktion des Herrn Jesus aus. Im Alten Testament haben die Priester leinerne Kleider getragen, wenn sie am großen Versöhnungstag ins Heiligtum gingen, um für das Volk Israel Vergebung der Sünden zu erwirken. Und interessant, als der Herr Jesus ins Grab gelegt wurde, trug er was? Ebenfalls leinerne Tücher. Also stehen die Leinen für das priesterliche Werk des Herrn Jesus, der sich für Israels Sünden, aber auch für unsere Sünden hingegeben hat. Und mich hat es berührt, dass der Herr Jesus offenbar während der ganzen Zeit dieser Offenbarung gegenwärtig blieb. Er gab sein Ja dazu und er wird auch derjenige sein, der Israel durch diese Drangsalszeit hindurchtragen und daraus erretten wird. Er ist gegenwärtig in den größten Drangsalen des Lebens. Und dann folgt die Frage, wie lange wird es dauern, bis diese unerhörten Zustände zu Ende sind? Elberfelder übersetzt es etwas besser. Er übersetzt, wie lange wird dauern das Ende dieser wunderbaren Dinge? Also der Engel fragte, wie lange der Zeitabschnitt des Endes dauern wird. Mit anderen Worten, wie lange dauert diese große Drangsal? Und Schlachter übersetzt hier unerhörte Zustände. Diese Übersetzung ist etwas unglücklich gewählt. Das hebräische Wort meint ungewöhnliche, wunderbare, erstaunliche Dinge. Etwas, was nach menschlichem Ermessen unmöglich ist. Und das Wort wird oft verwendet für Gottes rettendes Eingreifen. Zum Beispiel im Psalm 77, Vers 12. Ich will gedenken an deine Wunder aus alter Zeit. Oder als der Herr Israel aus Ägypten geführt hat, dann kommt das Lied der Erlösung. Und dort heißt es, der Herr hat Israel wundervollbringend von den Ägyptern befreit. Oder wenn wir an Jesaja 9, Vers 5 denken, dort steht der Name des Herrn Jesus, dort steht wunderbarer Ratgeber. Das ist auch dasselbe Wort, das hier steht. Also meint die Frage hier sinngemäß, wie lange wird diese Zeit der Wunder des Endes dauern? Es beinhaltet die Drangsalszeit bis zur wunderbaren Rettung Israels. Also beides, die Drangsal und die Errettung, sind wunderbare Dinge. Dinge, die nur Gott wirken kann, die nur seinem wunderbaren Plan entspringen können. Und dann lesen wir miteinander die Antwort in Daniel 12, Vers 7. Ich lese das noch einmal. Da hörte ich den in Leinen gekleideten Mann, der oberhalb der Wasser des Flusses war, wie er seine rechte und seine linke zum Himmel erhob und bei dem schwor, der ewig lebt. Eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Und wenn die Zerschmetterung der Kraft des heiligen Volkes vollendet ist, so wird das alles zu Ende gehen. Ja, damals erhob man in der Regel die rechte Hand zum Schwur, aber der Herr Jesus erhob hier beide Hände. Das ist einzigartig und es ist wie eine doppelte Bestätigung von dem, was jetzt folgt. Und es ist nicht ungewöhnlich, dass Gott schwört. Er verpflichtete sich schon früher im Alten Testament mit einem Eid, seinen Bund mit Abraham und mit dem Volk Israel zu halten. Ich lese dazu auch eine Stelle vor aus 5. Mose 32, die Verse 39 und 40. Auch hier ist es Gott, der schwört. Dieser Schwur steht am Schluss des letzten Liedes von Mose, in dem Mose die ganze Geschichte Israels aufgezeigt hat. In 5. Mose 32, Vers 39 und 40. Da sagt der Herr, seht nun, dass ich allein es bin und kein Gott neben mir ist. Ich bin's, der tötet und lebendig macht. Ich zerschlage und ich heile. Und niemand kann aus meiner Hand erretten. Denn ich hebe meine Hand zum Himmel empor und sage, so wahr ich ewig lebe. Das ist der Schwur Gottes auch für Israel. In Hebräer 6 steht, dass Gott bei sich selbst schwört, weil er bei keinem Höheren schwören kann. Und deshalb erstaunt es auch nicht, dass der Herr Jesus hier beim ewigen Gott und damit eigentlich sogar bei sich selbst schwört. Also es bedeutet, dieses Wort wird garantiert sicher eintreffen. Jedes Wort Gottes wird eintreffen, aber es wird hier sogar noch verstärkt. Und der Schwur des Herrn beinhaltet zuerst eine Zeitangabe und dann ein Hinweis, wozu diese Zeit führen wird, was der Sinn dieser Zeit ist. Und die Zeitangabe lautet, es wird 3,5 Zeiten dauern. Eine Zeit, eine Doppelzeit und eine halbe Zeit. Gemeint sind 3,5 Jahre. Und diese Zeitangabe finden wir noch mindestens weitere 7 Mal in den Büchern Daniel und in der Offenbarung. Manchmal ist die Rede von einer halben Jahrwoche, manchmal von 42 Monaten, manchmal von 1260 Tagen, aber alles meint genau das Gleiche, nämlich 3,5 Jahre. Ich möchte kurz erwähnen, was gemäß dem Wort Gottes alles 3,5 Jahre dauern wird. Es sind die letzten 3,5 Jahre unseres Zeitalters. In Daniel 9, Vers 27 lesen wir, dass der Antichrist in der Mitte der 70. Jahrwoche den Bund mit Israel brechen und den Gräuel der Verwüstung aufstellen wird und die Opfer abschafft. Ich lese dazu als Wiederholung die Verse aus 2. Thessalonicher 2, Vers 3 und 4, wo beschrieben wird, wie das geschehen wird. 2. Thessalonicher 2, ab Vers 3. Lasst euch von niemand in irgendeiner Weise verführen, denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen und der Mensch der Sünde geoffenbart werden, der Sohn des Verderbens, der sich widersetzt und sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, sodass er sich selbst in den Tempel Gottes setzt als ein Gott und sich selbst für Gott ausgibt. Das ist der Antichrist. Er wird sich selbst als Gott aufrufen und damit den Tempel entweihen. Und der treue Überrest von Israel wird seine Anbetung verweigern. Und das wird der Start zur größten Drangsal Israels sein. Dann in Daniel 7, Vers 25, da finden wir auch die 3,5 Jahre. Dort steht, dass der Überrest der Juden 3,5 Jahre in die Hand des Antichristen gegeben wird. Und in Offenbarung 13, Vers 5 steht allgemein, dass der Antichrist 42 Monate lang wirken darf. In Offenbarung 11, Vers 2 und 3 steht, dass Jerusalem 42 Monate von den Heiden zertreten wird. Jerusalem wird ein letztes Mal unter eine heidnische Herrschaft kommen. Gleichzeitig werden die beiden Zeugen Gottes 1260 Tage lang verkündigen, steht auch dort in Offenbarung 11. Und in Offenbarung 12 lesen wir, wie Satan Israel während 3,5 Jahren verfolgen wird und wie der Herr Israel einen Platz in der Wüste bereitet, an dem er es während 1260 Tagen fern von Satans Angesicht ernähren und beschützen wird. Und all das wird 3,5 Jahre dauern. Der Antichrist wird eine Zeit lang gelingen haben und seine Ziele erreichen, aber Gott beschränkt diese Zeit im Voraus. Israel wird eine Zeit lang von den Heiden zertreten, aber auch diese Zeit beschränkt Gott. Gott beendet diese Zeit, wenn sein Zorn über Israels Abfall vorüber ist. Dieser Zorn oder dieser Abfall fand seinen Höhepunkt, als es seinen Messias verwarf und kreuzigen ließ. Und sie riefen selbst ihr Urteil aus, sein Blut komme über uns und über unsere Kinder. Und der letzte Höhepunkt dieses Abfalls wird sein, dass ein großer Teil von Israel stattdessen den Antichristus annehmen wird. Aber zuletzt wird ein Überrest Israels umkehren und dann wird Gottes Zorn enden. Das Ende dieser 3,5 Jahre wird sein, dass der Herr Jesus sichtbar als Richter zurück auf diese Erde kommt, dass er die Drangsal Israels beendet und Israels Feinde richten wird. Und dann werden auch die Zeiten der Heiden enden und es beginnt die Zeit der Herrschaft des Herrn Jesus. Dann herrschen nicht mehr die Heiden über Israel, sondern Gott selbst wird über Israel regieren. Und das alles geschieht, das ist wichtig für uns, nachdem die Gemeinde weg sein wird. Dann wird Israel, das vorübergehend zur Seite gestellt wird, durch diese Gerichte hindurch wiederhergestellt. Aber wir sehen vor unseren Augen, dass das System am Entstehen ist, welches den Antichristen hervorbringt, dass eine neue Weltordnung im Aufbau ist. Sie ist so anders als die bisherigen Weltreiche. Und das alles zeigt uns, dass diese letzte Zeit, diese letzten 7 Jahre und dann die 3,5 Jahre speziell, sehr nahe sind. Und dann erfahren wir einen ersten Grund, wozu diese Zeit dient, respektive wann sie zu Ende geht, nämlich wenn die Kraft Israels vollständig zerschmettert ist. Das wird im Urtext als Bedingung genannt. Das heißt, das muss geschehen, damit all das, was vorher beschrieben wurde, zu Ende geht. Also die Kraft muss zuerst zerschmettert werden, dann endet es. Das Wort Kraft steht für die eigene Fähigkeit, etwas zu tun, also für menschliche Fähigkeiten. Das, worauf der Mensch sich so viel einbildet. Und ein Zweck der Trübsalzeit ist es, allen Stolz und alles Vertrauen in die eigene Kraft und in die eigene Weisheit zu brechen, ganz besonders beim jüdischen Volk. Israel wird zuletzt am Boden liegen, keinen Ausweg mehr sehen. In Jesaja 29 steht, sie werden aus dem Staub heraus flüstern um Gottes Hilfe. Und erst wenn dieser Stolz vollständig gebrochen ist, dann wird Israel empfänglich sein für die große Hilfe, für das Kommen des Herrn. Erst dann wird Israel umkehren, erst dann wird es Christus erkennen und erst dann wird der Herr eingreifen zur Rettung Israels. Das wird nach 3,5 Jahren abgeschlossen sein. Und solange Israel auf sich selbst vertraut, ist es nicht empfänglich für diese Hilfe. Und das ist der heutige Zustand von Israel. Stolz auf das eigene Militär, stolz auf die eigenen Errungenschaften, auf die eigene Weisheit, auf die menschliche Führung. Aber dieser Stolz wird in jener Zeit gebrochen werden. Und wie das geschieht, das steht zum Beispiel in Hesekiel 20, Vers 33 bis 44, das ist eine wichtige Parallelstelle. Der Herr wird Israel im Unglauben sammeln. Und das ist das, was wir erlebt haben, was geschehen ist, was immer noch geschieht. Und dann steht dort, er wird Israel in die Wüste der Völker führen und dort mit Israel ins Gericht gehen. Und das geschieht in der Trübsalzeit. Und dann wird ein Überrest Israels erkennen, dass Gott der Herr ist. Und zuletzt wird Israel erneut gesammelt, aber nicht mehr im Unglauben, sondern im Glauben. Und es wird ins Land zurückgeführt und dort wiederhergestellt als Gottes Volk. Ich möchte mit uns eine Parallelstelle aufschlagen aus dem Buch Zacharia, zu diesen Versen, Zacharia Kapitel 10, ab Vers 8 bis Vers 12. Zacharia 10, ab Vers 8. Ich will sie herbeirufen und sie sammeln, denn ich habe sie erlöst, und sie sollen so zahlreich werden, wie sie einstmals waren. Ich werde sie zwar unter die Völker säen, aber in der Ferne werden sie an mich gedenken, und sie sollen leben, samt ihren Kindern, und zurückkehren. Und ich werde sie aus dem Land Ägypten zurückführen, und aus Assyrien sammeln, und sie ins Land Gilead und auf den Libanon bringen. Aber es wird nicht Raum genug gefunden werden für sie. Und er wird das Meer durchziehen mit Bedrängnis und die Wellen des Meeres schlagen und alle Tiefen des Stromes werden versiegen. Und das stolze Assyrien wird gestürzt und das Zepter Ägyptens muss weichen. Und ich will sie stark machen in dem Herrn und sie werden wandeln in seinem Namen, spricht der Herr. Also das Ende wird sein, sie werden wandeln im Namen des Herrn. Wer weitere Parallelstellen aufschreiben möchte, ich gebe die hier einfach an, 5. Mose 30, Vers 1 bis 10 oder eben Hesekiel 20, Vers 33 bis 44 und auch die ganzen Kapitel Hesekiel 36 und 37. Die beschreiben alles das, was ich jetzt versucht habe, kurz zu skizzieren. Ich möchte dazu noch eine kurze Anwendung für uns weitergeben. Manchmal braucht Gott schwere Zeiten, um unseren Stolz und unser Vertrauen in die eigene Kraft zu zerbrechen. Solange wir auf unser eigenes Gutsein, auf unsere eigenen Fähigkeiten vertrauen, mag es uns vielleicht oberflächlich gelingen, aber wir sind fern von der großen Hilfe, von der Hilfe des Herrn, die er uns anbieten möchte. Und deshalb ist es gut, wenn wir immer wieder unseren Stolz selbst richten und bekennen. In 1. Korinther 11, Vers 31, im Zusammenhang mit dem Abendmahl, lesen wir ja das. Wenn wir uns selbst richteten, so würden wir nicht gerichtet werden. Es ist wichtig, immer wieder unseren Stolz selbst auch ins Gericht zu bringen. Ja, wir wollen bereit sein, unser Vertrauen in die eigene Kraft immer wieder zu richten und unser ganzes Vertrauen in die große Hilfe, in die Kraft des Herrn Jesus zu setzen. Dann kommen wir zurück zu unserem Text, Daniel 12, Vers 8. Daniel hörte diese Worte, aber er verstand sie nicht. Kein Wunder, er lebte noch nicht zur Zeit des Endes. Er kannte die Offenbarung nicht, er kannte das Buch Zacharia nicht, er hatte noch sehr wenig biblische Offenbarung. Und darum konnte er das, was er hörte, auch nicht verstehen. Obwohl er überaus gerecht war, überaus weise, ein vielgeliebter Mann Gottes. Aber das Wissen war immer auch abhängig von der Zeit, wie viel das Gott eben geoffenbart hat zu jener Zeit. Das Neue Testament redet von Geheimnissen, die früheren Generationen nicht bekannt waren. Ich möchte uns ein Beispiel sagen, wie das so geschieht. Es steht im Neuen Testament, dass die Jünger das Wort vom Leiden des Herrn Jesus nicht verstanden, als er seinen Leidensweg ankündete. Sie verstanden es nicht, aber als es geschehen war, da verstanden sie es. Da war es ihnen geoffenbart, da verstanden sie, ah, so war das gemeint. Und so ging es immer wieder durch die Zeit. Man verstand es eine Zeit lang nicht, aber die Zeit hat geoffenbart, wie Gottes Wort eingetroffen ist. Und deshalb dürfen wir heute viel mehr verstehen als jede Generation vor uns. Wir haben das ganze Wort Gottes und wir kennen die Zeichen der Zeit und können sie beobachten. Es gab nie eine Generation, die mehr verstanden hat, als wir es können. Aber es braucht den Fleiß. Und Daniel tat noch etwas Gutes. Er war fleißig, aber er stellte auch Fragen zu dem, was er nicht verstanden hat. Und das sind Daniels letzte Worte, die uns überliefert sind. Eine Frage als Antwort auf Gottes Wort. Und das ist eine gute Haltung. Gott befragen über sein Wort, mit ihm im Gespräch über sein Wort sein. Und so kann das Verständnis wachsen. Also um Verständnis beten und nach Zusammenhängen forschen, dann wird die Erkenntnis zunehmen. Kein Mensch kann aus seiner eigenen menschlichen Weisheit heraus wissen, was in Zukunft geschehen wird und wie Gott in Zukunft handeln wird. Aber Gott offenbart uns in seinem Wort, was wir über die Zukunft wissen müssen. Und deshalb lädt er uns dazu ein, also sein Volk Israel lädt er ein, über die Zukunft befragt mich, steht in Jesaja 45, Vers 11. Das dürfen wir auch tun. Ihn befragen. Und Daniel hat das getan und seine Frage lautete, mein Herr, was wird das Ende von diesen Dingen sein? Hier meint es wohl, was das Endergebnis dieser Zeit des Endes sein wird. Also der Engel fragte nach der Dauer des Endes und Daniel fragte nach dem Inhalt des Endes. Und ich lese noch einmal die Antwort aus den Versen 9 bis 12. Er sprach, geh hin, Daniel, denn diese Worte sollen verschlossen und versiegelt bleiben bis zur Zeit des Endes. Viele sollen gesichtet, gereinigt und geläutert werden, und die Gottlosen werden gottlos bleiben, und kein Gottloser wird es verstehen, aber die Verständigen werden es verstehen. Und von der Zeit an, da das beständige Opfer beseitigt und der Gräuel der Verwüstung aufgestellt wird, sind es 1290 Tage. Wohl dem, der ausharrt und 1335 Tage erreicht. Also zuerst hat es mich einmal überrascht, dass Daniel eigentlich gar keine direkte Antwort erhielt. Die Antwort war, geh hin, Daniel. Das könnte sich auf den Tod Daniels beziehen. Im Vers 13 wird das so angedeutet. Und dann steht, dass die Worte für ihn verschlossen, also verborgen blieben. Genau wie der Herr es Daniel selbst in Vers 4 geboten hatte, das Wort zu verschließen und zu versiegeln. Und das werde so sein bis zur Zeit des Endes. Und im ganzen Abschnitt ist die Zeit des Endes die Trübsalszeit. Erst dann wird diese letzte Vision Daniels vollständig geöffnet sein. Für jeden, der es wissen möchte. Und dann werden die Juden, die zu jener Zeit leben, sie werden Daniel 11 und 12 lesen. Und sie werden es verstehen und sie werden daraus Wegweisung erhalten. Und das wurde mir wichtig, als ich gewisse Passagen des Textes nicht mit hundertprozentiger Sicherheit zuordnen konnte. Weil ich habe dann gemerkt, das geht gar nicht, sonst würde Vers 9 nicht stimmen. Wir sollen in diesen Worten forschen, aber immer auch verbunden mit einer Portion Demut. Es gibt Dinge, die verschlossen bleiben und erst später offenbar werden. Und auch wenn wir viel mehr wissen als Daniel damals, wissen wir noch nicht alles bis ins letzte Detail. Und dann hat Daniel in Vers 10 einen weiteren Zweck dieser letzten Zeit für sein Volk erfahren. Es steht, viele werden in dieser Zeit gesichtet, gereinigt und geläutert. Und auch da ist es interessant, wenn man andere Übersetzungen liest, Elberfelder übersetzt es in aktiver Form. Viele werden sich reinigen, weismachen und läutern. Und man kann tatsächlich auch so übersetzen. Und diese drei Begriffe haben wir bereits im Kapitel 11, Vers 35 angetroffen. Die Läuterung, die Sichtung und die Reinigung Israels begann in der Zeit der Makkabäer und sie dauert bis zur Zeit des Endes. Aber erst in dieser letzten Zeit wird ein großer Teil Israels umkehren. Das Wort gesichtet kennt man heute nicht mehr so gut. Es könnte auch geprüft bedeuten. Es wird eine Zeit sein, in der jeder Jude geprüft wird, ob er sich zum Antichristus oder zu Christus bekennen wird. Und einige werden diese Prüfung bestehen und zu Gott umkehren, andere werden gottlos bleiben. Das Wort gereinigt bedeutet im biblischen Zusammenhang vor allem das Reinwerden von der Sünde. So braucht es David. Er betete, entsündige mich, so werde ich rein. Oder auch Jesaja, wenn eure Sünden wie Scharlach sind, also ganz rot, sollen sie weiß werden wie der Schnee. Und das Wort weiß werden ist dasselbe Wort wie reinigen. Wir haben das am Mittwoch gesehen, am Gebetsabend. Ein reines Herz hat damit zu tun, dass der Mensch Gottes Vergebung empfängt. Und das ist das Wichtigste, die Grundlage, die Vergebung. Und dann kommt der zweite Schritt. Andererseits geht es auch darum, dass Gereinigte in ihrem Leben aufräumen, sich nicht mehr verunreinigen wollen. So wie Daniel, der sich im Herzen vornahm, sich nicht durch die Speisen Babels zu verunreinigen. Und dann kommt noch das Wort geläutert. Geläutert bezieht sich auf das Schmelzen von wertvollen Materialien wie Gold im Feuer. Also man hat es ins Feuer getan und dann kam nur noch das reine Gold heraus. Und die Bibel bezieht dieses Wort läutern auf die Bewährung des Glaubens in Schwierigkeiten. Also im Leiden wird das Echte, das Reine des Glaubens hervorkommen. Und das gilt ganz besonders für Israel in der Endzeit. Und da möchte ich auch noch einmal wiederholen, was wir bereits gelesen haben. Aus Zacharia Kapitel 13 möchte ich den Vers 9 mit uns lesen. Was Israel erfahren wird. Es werden ja 2/3 ausgerottet, 1/3 wird übrig bleiben. Und dann steht in Zacharia 13, Vers 9, aber dieses letzte Drittel will ich ins Feuer bringen und es läutern, wie man Silber läutert. Und ich will es prüfen, wie man Gold prüft. Es wird meinen Namen anrufen und ich will ihm antworten. Ich will sagen, das ist mein Volk. Und es wird sagen, der Herr ist mein Gott. Also erst diese letzte Läuterung wird zur Errettung des Volkes Israel führen. Und das Neue Testament, es wendet das Läutern auch auf die Gläubigen an. Dort steht in 1. Petrus 1, Vers 7, dass der Glaube, der kostbarer ist als Gold, durchs Feuer erprobt wird. Also durch die Schwierigkeiten wird der Glaube erprobt und bewährt. Ich habe es angedeutet, dass Elberfelder zum Beispiel diese Verse im Aktiv übersetzt, in der aktiven Form. Das fand ich sehr interessant. Das zeigt uns, dass Gott zwar den Prozess der Reinigung und der Läuterung in Gange bringt, aber letztendlich muss jeder Mensch entscheiden, ob er diesen Prozess auch aktiv annimmt, ob er das zulässt, diese Reinigung, diese Läuterung. Und so gehören Gottes Seite und unsere Verantwortung zusammen. Er reinigt uns, aber auch wir reinigen uns durch Umkehr und eben Bereitschaft, unsere Herzen verwandeln zu lassen. Und dann nennt der Herr zwei Gruppen, die Gottlosen und die Verständigen. Die Gottlosen werden es nicht verstehen, die Verständigen werden es verstehen. Es geht hier um ein tiefes Verständnis, ja, das ganz genau verstehen, ein Verständnis, das sich auch im Leben auswirken wird. Die Gottlosen werden es nicht verstehen. Sie bleiben in jener Zeit so, wie sie sind. Sie werden weiterhin Gottes Gebote missachten, weiterhin ungerecht handeln, sich weiterhin weigern, umzukehren und vor allem werden sie dem falschen Messias folgen. Für gottlose Menschen ist das Wort Gottes eine Torheit, lesen wir im Neuen Testament. Und sie werden bis zuletzt Gottes Gedanken nicht verstehen. Aber es gibt auch die Verständigen. Hier wird wieder das Wort maskulin gebraucht, wie in Vers 4. Wir haben dort gesehen, dass das solche Menschen sind, die das Wort Gottes verstehen, es im Leben umsetzen und es weitergeben. Diese drei Aspekte. Verstehen, umsetzen, weitergeben. Und sie werden diese Sichtung, diese Reinigung, diese Läuterung annehmen. Sie werden verstehen, wozu dieser Prozess dient, dass Gott sie an diesen Punkt führt. Ich lese zu den Verständigen eine Stelle aus dem Propheten Hosea, Hosea 14, Vers 10. Wer ist so weise, dass er das einsehe und so klug, dass er das verstehe? Denn die Wege des Herrn sind richtig und die Gerechten wandeln darauf, aber die Übertreter kommen auf ihnen zu Fall. Also die Verständigen werden erkennen, Gottes Wege sind richtig und sie nehmen Gottes Wege an und sie werden mit Sicherheit Daniel lesen und sie werden verstehen, ah, das ist gemeint. Aber was bedeutet das für uns? Wir wollen uns fragen, zu welchen wir gehören. Sind wir verständig oder sind wir gleichgültig? Fühlen wir uns wohl auf den gottlosen Wegen oder sind wir bereit, Gottes reinigendes Handeln und sein Wort immer wieder anzunehmen? Ein Unverständiger fragt, wie weit kann ich mich der Weg nahen, dass es gerade noch so knapp in Ordnung ist? Ein Verständiger fragt, wie weit kann ich von der Sünde fliehen, um möglichst nah beim Herrn Jesus zu sein? Gerade im Hinblick auf die Endzeit ist das entscheidend wichtig. Der Antichrist ist heute noch nicht da, aber die antichristliche Welt, die ist absolut Realität, die ist da. Der Antichrist wird nicht die Welt antichristlich machen, sondern er wird der Höhepunkt sein dieser antichristlichen Welt, die Spitze davon. Und die wichtigste Frage für uns ist, bin ich in dieser Zeit ein gleichgültiger Gottloser, der auf seinem Weg weitergeht, oder bin ich ein Verständiger, der Gottes Wort annimmt, der es tut und der es umsetzt? Und dann kommen da diese Zeitangaben, die Zahlenangaben, über die wurde sehr viel spekuliert. Es ist ja klar, dass die große Drangsal 1260 Tage dauern wird, aber weshalb werden hier weitere Zahlen genannt, 1290 und 1335 Tage? Ich möchte da einfach ein paar Gedanken dazu weitergeben. Zuerst ist es wichtig, dass es hier von der Wortbedeutung her um 24 Stunden Tage geht. Also wir müssen das nicht irgendwie symbolisch deuten, sondern es sind effektive Tage. Also folglich wird eine Zeitangabe gemacht, die 75 Tage über Israels Drangsal hinausgehen wird. In Vers 11 wird der Start dieser Zeit genannt, wenn das beständige Opfer beseitigt und der Gräuel der Verwüstung aufgestellt wird. Auch da gibt es noch eine etwas bessere Übersetzung, nämlich wenn das beständige Opfer beseitigt wird, um den Gräuel der Verwüstung aufzustellen. Und Daniel 9, Vers 27 erklärt uns, dass das in der Mitte der letzten 7 Jahre geschieht, genau in der Mitte, wenn der Antichrist den Bund mit Israel brechen wird. Viele Ausleger denken, dass dieser Bund mit dem Antichristen unter anderem auch den Wiederaufbau des Tempels beinhalten wird. Aber nach 3,5 Jahren wird der Antichrist die Brandopfer, die dann gemäß dem Gesetz wieder täglich gebracht werden, abschaffen. Und warum werden diese Opfer abgeschafft? Eben, weil der Antichrist den Gräuel der Verwüstung im Tempel aufstellen wird. Gräuel werden im Alten Testament oft für Götzenbilder verwendet und so ist es auch hier zu verstehen. Der Antichrist wird in den Tempel gehen und er wird sich dort zum Gott erklären. Und dann wird er ein Götzenbild von sich selbst aufrichten, das alle anbeten müssen. Und so wird das Haus Gottes zum Haus des Antichristen gemacht. Wir wollen da auch die Parallele dazu lesen aus dem Neuen Testament, das, was Daniel noch nicht wusste, Offenbarung 13, Vers 14 und 15. Da steht, wie das ablaufen wird. Hier ist die Rede vom falschen Propheten, der vermutlich aus Israel kommt und der den Antichristen unterstützen wird. Und dann steht, was er tun wird, Offenbarung 13, Vers 14 und 15. Und es verführt die, welche auf der Erde wohnen, durch die Zeichen, die vor dem Tier zu tun ihm gegeben sind. Und es sagt denen, die auf der Erde wohnen, dass sie dem Tier, das die Wunde von dem Schwert hat und am Leben geblieben ist, ein Bild machen sollen. Und es wurde ihm gegeben, dem Bild des Tieres einen Geist zu verleihen, sodass das Bild des Tieres sogar redete und bewirkte, dass alle getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht anbeteten. Und das wird zum ultimativen Test für Israel werden. Hier wird sich entscheiden, wer zum Überrest Israels gehört. Hosea sagt, wer die Gräuelgötzen verehrt, wird selbst ein Gräuel vor Gott. Aber der treue Überrest von Israel wird sich weigern, diesen Gräuel der Verwüstung anzubeten. Er wird die Warnung des Herrn Jesus annehmen, auf die Berge fliehen, so steht es in Matthäus 24, Vers 15. Und dann wird 1260 Tage lang die schrecklichste Judenverfolgung aller Zeiten stattfinden. Die Drangsal, die größer ist als jede zuvor, auch größer, mindestens doppelt so groß als die Verfolgung durch die Nazis im Zweiten Weltkrieg. Und dann nach 1260 Tagen kommt der Herr Jesus wieder und beendet diese Zeit, indem er Gericht übt an den Feinden Israels und indem er die Auserwählten seines Volkes sammelt und sie rettet. Also ist der Start klar. Aber hier ist die Rede von 1290 Tagen. Es werden folglich noch 30 Tage hinzugefügt. Aber es wird nicht gesagt, was nach diesen weiteren 30 Tagen sein wird. Und ich habe nachgeschaut in der Bibel, es gibt auch keine andere Stelle, die auf diese Zeit direkt Bezug nimmt. Also sollten wir vorsichtig sein mit der Auslegung. Aber ich möchte trotzdem etwas weitergeben, weil es hier um den Opfer- und den Tempeldienst geht, ist es naheliegend anzunehmen, dass diese 30 Tage gebraucht werden, um den Tempel wiederherzustellen und den Opferdienst wieder einzuführen. Ich könnte mir vorstellen, dass hier in dieser Zeit, in diesen 30 Tagen, der dritte Tempel neu geweiht oder vielleicht sogar ganz neu gebaut wird, gemäß den Angaben, die wir in Hesekiel 40 bis 48 finden. Und dann wird auch der Gottesdienst wieder eingeführt und der Höhepunkt, das Beste, das Schönste, die Herrlichkeit des Herrn, wird wieder in den Tempel einziehen. Zum ersten Mal seit dem rund 600 vor Christus, als sie ausgezogen ist. Dann wird sie wieder da sein. Ich möchte noch einmal etwas aus Zacharia lesen. Zacharia hat unglaublich viele Parallelen zum Buch Daniel. Ich lese eine Prophetie aus Zacharia 6, Vers 12. Hier wurde der Hohepriester Jeschua als König gekrönt, als Hinweis, dass später ein kommender Priesterkönig kommen wird. Und von diesem König heißt es, dass er den Tempel neu bauen wird. Zacharia 6, Vers 12 steht: Und du sollst zu ihm reden und sagen, so spricht der Herr der Heerscharen. Siehe, ein Mann, dessen Name Spross ist, denn er wird aus seinem Ort hervorsprossen und den Tempel des Herrn bauen. Hier ist die Rede vom Herrn Jesus Spross, Netzer, der Nazarener, wurde das immer wieder auch gebraucht im Neuen Testament. Er wird den Tempel Gottes neu bauen. Und das könnte sich in diesen 30 Tagen erfüllen. Und dann kommen wir zur zweiten Aussage. Wohl dem, oder auch glückselig ist, Wer ausharrt und 1335 Tage erreicht. Also haben wir hier eine Glückseligpreisung aus dem Alten Testament. Gemeint ist ein unvergängliches, ein wahrhaftiges Glück. Und wer besitzt ein solches unvergängliches Glück? Wer ausharrt. Gemeint ist ein geduldiges Warten. Und dieses Warten dauert, bis 1335 Tage vergangen sind. Also richtet sich diese Glückseligpreisung ganz direkt an die Menschen, die diese Drangsal überleben werden. Und es ist sehr naheliegend, dass dieses Glück sich auf den Eintritt ins Reich Gottes bezieht, das offenbar eben nach diesen weiteren 45 Tagen aufgerichtet wird. Das wird eine Zeit echten Glücks sein auf dieser Erde, wenn der Herr Jesus in Jerusalem über Israel und über die ganze Welt regieren wird, wenn es Frieden und Gerechtigkeit gibt, wenn es Fruchtbarkeit gibt, wenn die ganze Welt genug zu essen haben wird, wenn Israel endlich seiner Bestimmung gerecht wird und den vollen Segen empfängt und ein Segen für die ganze Welt sein wird. Auch hier sagt uns der Text aber nicht, was in diesen 45 Tagen genau geschieht. Auf jeden Fall wird es nach der Trübsalzeit noch eine Zeit dauern, bis das Reich Gottes anbrechen wird. Und es könnte gut sein, dass in dieser Zeit das Gericht der Nationen aus Matthäus 25 stattfindet. Ins Reich eingehen werden nur diejenigen Heiden, die sich um die Juden in der Drangsalzeit gekümmert haben. Es ist auch gut möglich, dass zu dieser Zeit die Märtyrer der Trübsalzeit auferstehen werden und ihre Funktion im Reich Gottes empfangen. Dieses Ereignis finden wir in Offenbarung 20, Vers 4 bis 6. Es gibt auch Ausleger, die meinen, diese Zeit werde noch weitere Gerichte beinhalten. Die Wiederkunft des Herrn Jesus wird ja in verschiedenen Phasen gezeigt in den prophetischen Berichten. Und es werden verschiedene Feinde Israels an verschiedenen Orten zu verschiedenen Zeiten gerichtet werden. Das könnte auch in dieser Zeit stattfinden. Auch möglich ist, dass in dieser Zeit die Schöpfung zur Ruhe kommt, nach all den Gerichten. Viel wird zerstört sein, Wasser, die Vegetation, alles wird zerstört sein. Und die Erde wird zur Ruhe kommen. Das Reich wird ja dann eine Fruchtbarkeit aufweisen, dass es nie zuvor in der ganzen Geschichte gab. Es wird auch eine neue Topographie geben, mit dem Berg des Herrn als höchsten Berg. Das könnte auch in dieser Zeit geschehen. Aber eben der Bericht sagt es uns nicht so genau, aber wir können zusammenfassend sagen, dass die 75 Tage nach der Trübsalzeit eine Vorbereitung auf das Reich Gottes sein werden. Die Schöpfung kommt zur Ruhe, es wird entschieden, wer ins Reich eingeht und der Gottesdienst mit dem Tempel im Zentrum wird wieder aufgenommen. Und erst dann, nach diesen 75 Tagen, beginnt das Reich Gottes. Aber Daniel sagt an dieser Stelle eigentlich kein Wort darüber, über dieses Reich. Er sagt nur, dass glückselig ist, wer es erreichen wird. Aber wir haben das an anderer Stelle angeschaut. Wir haben mal eine Predigt gemacht über das tausendjährige Reich. Es gibt sehr viele Informationen, gerade aus den Propheten. Ich möchte einfach aus Daniel 2 noch den Vers 44 lesen, wo auch dieses Königreich beschrieben wird. Aber in den Tagen jener Könige, also der letzten 10 Könige, wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das in Ewigkeit nicht untergehen wird. Und sein Reich wird keinem anderen Volk überlassen werden. Es wird alle jene Königreiche zermalmen und ihnen ein Ende machen. Es selbst aber wird in Ewigkeit bestehen. Das ist ja hier eine Glückseligpreisung, die gilt ganz direkt den Juden. Wer in dieser Zeit ausharrt und das Ende erreicht, der wird glückselig sein. Es wird sich lohnen, in dieser großen Drangsal auszuharren, dem Antichristen zu widerstehen. Wer es tut, der erlebt den ganzen Segen im Reich Gottes. Aber diesem Segen für Israel geht die Drangsal voraus. Und für den Segen Israels wird die Bedingung des Ausharrens genannt. Und das wird Israel in der Drangsal lernen, in dieser Schwierigkeit. Und da möchte ich nun uns auch ansprechen, auch wenn sich dieser Vers nicht direkt an uns richtet. In Jakobus 1 finden wir die Kette von Anfechtungen zur Bewährung und von der Bewährung zum standhaften Ausharren. Und dieses Ausharren steht in Jakobus 1, Vers 4, das macht uns vollkommen und vollständig. Deshalb ist glückselig, wer Prüfungszeiten standhaft erträgt, wer in solchen Zeiten sein Vertrauen auf den Herrn setzt. Das ist nicht einfach, aber es ist der Weg zum letztendlichen Glück. Und das Ausharren, das Darunterbleiben in allerlei Schwierigkeiten, das hat unglaublich viele Verheißungen. Wir haben von Lukas gehört, die Verheißungen, die wir sammeln sollen. Zum Beispiel die Gottesfurcht ist eine Frucht des Ausharrens, 2. Petrus 1, Vers 6. Oder dann die Bewährung und die Hoffnung, die nicht zu Schanden geht, Römer 5, Vers 4. Der Status als Vollkommene vor Gott, denen es an nichts mangelt, Jakobus 1, Vers 4. Und es gibt noch viel mehr Segnungen, die aus dem Ausharren kommen. 2. Korinther 1, Vers 4 bis 6, der Trost Gottes. Der Jakobus 5, Vers 11, die Erfahrung des Mitgefühls des Herrn. Psalm 33, Vers 20, die Hilfe und der Schutz des Herrn und als Folge davon die Freude am Herrn. Hebräer 3, Vers 6 und 14, das Anteilhaben an Christus und an seinem Haus, das haben die, die ausharren, die standhaft ausharren. Hebräer 10, Vers 36, wer standhaft ausharrt, erlangt die Verheißungen. 2. Timotheus 2, Vers 12, wer mitherrschen wird im Reich Gottes, wer ist das? Sind diejenigen, die ausgeharrt haben. Und als Höhepunkt, sogar das Gewinnen der Seele ist eine Frucht des Ausharrens, in Lukas 21, Vers 19. Oder auch die Krone des Lebens, das möchte ich uns noch vorlesen, aus dem Jakobusbrief, Jakobus 1, Vers 12. Glückselig ist der Mann, der die Anfechtungen erduldet, denn nachdem er sich bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Offenbarung 3, Vers 10, auch noch eine wunderbare Stelle an die treue Gemeinde in Philadelphia. Auch sie erhält eine herrliche Zusage, weil sie standhaft ausgeharrt hat. Weil du das Wort vom standhaften Ausharren auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, damit die versucht werden, die auf der Erde wohnen. Ja, wunderbare Zusagen aus dem Wort Gottes für das Ausharren. Paulus sagt, dass das standhafte Ausharren in Bedrängnissen und Nöten ein Kennzeichen von Dienern Gottes ist. Und deshalb betet er oft genau dafür, für die Gemeinden, dass sie lernen, standhaft auszuharren. Weil das ist nicht in meinem Herzen drin. Da ist die Rebellion gegen alle Schwierigkeiten. Aber es ist eine Lehre, die auch uns gilt. Man könnte noch sehr viel dazu sagen. Es ist wichtig, dass wir lernen, geduldig auf Gottes Zeitpunkt zu warten. Es ist wichtig, dass Zeiten der Prüfung uns auch zur Reinigung dienen, in denen alle Heuchelei abfällt und der wahre Glaube wachsen wird. Und wer das erlebt, der ist glückselig. Der hat das wahre, das unvergängliche Glück. Ja, wie wichtig ist dieses Ausharren, auch für uns. Es ist das, was wahres Glück bedeutet. Jakobus bringt es auf den Punkt, siehe, wir preisen die glückselig, welche standhaft ausharren. Das ist das, was letztendlich das wahre Glück ist, was uns als Ziel bringt. Ja, ich möchte da auch noch weiter nachdenken über die Wichtigkeit und über den Segen eben des Ausharrens. Eigentlich habe ich geplant, heute das Buch Daniel abzuschließen, aber mir wurde es bei der Vorbereitung wichtig, Vers 13 eine separate Predigt noch zu widmen. Wir werden folglich, so Gott will, noch eine letzte Predigt über Daniel hören, indem es noch einmal um das persönliche Zeugnis von Daniel geht und vor allem auch um das persönliche Ende von Daniel. Ich möchte für heute einfach Vers 13 noch einmal mit uns lesen. Du aber, geh hin, bis das Ende kommt. Du darfst nun ruhen und wirst einst auferstehen zu deinem Erbteil am Ende der Tage. So endet das Leben dieses außergewöhnlichen Gottesmannes. Er durfte hingehen und ruhen im Wissen, dass er einst auferstehen wird am Ende der Tage. Dieses herrliche Ende, diese herrliche Zukunft Daniels wollen wir zu einem späteren Zeitpunkt noch etwas genauer auch anschauen. Wir haben heute gesehen, wie Gott die Geschichte unseres Zeitalters beenden wird, nämlich damit, dass Daniels Volk Israel am Ziel ankommen wird. Das geschieht über eine Zeit der Bedrängnis. Die Bedrängnis hat ganz klare Ziele, Zwecke. Erstens die Zerschlagung der Kraft Israels und zweitens die Prüfung, Reinigung und Läuterung Israels. Und diese zwei Ziele verfolgt Gott auch mit uns. Er möchte, dass unser Stolz gebrochen wird, dass mein Stolz gebrochen wird. Seine Hilfe erfahren wir erst, wenn unser Stolz und unser Selbstvertrauen gerichtet sind. Aber auch die Tatsache der Erprobung des Glaubens, durch die unser Glaube geläutert wird, dürfen wir auf unser Leben anwenden. In solchen Zeiten der Prüfung entsteht ausharrender Glaube. Und dieser Glaube führt zum wahren Glück, das nicht vergehen wird. Und wir wollen auch den Trost mitnehmen. Über all dieser Zeit der nationalen Not Israels war der Sohn Gottes gegenwärtig. Er wird Israel durch diese schwere Zeit bringen und er wird es zuletzt erretten. Und dasselbe tut er auch für uns in allen unseren Drangsalen des Lebens. Er steht darüber. Und wir wollen uns auch bewusst machen, dass diese Zeit sehr nahe ist. Das System, das den Antichristen hervorbringen wird, ist vor unseren Augen am Entstehen. Und glückselig ist, wer in dieser Zeit ausharrenden Glauben beweist, wer sein Leben ordnet, wer vorbereitet ist. Ich möchte zum Schluss noch zwei Verse aus den Klageliedern mit uns lesen, Klagelieder Kapitel 3. Verse 25 und 26. Klagelieder 3, Vers 25 und 26. Der Herr ist gütig gegen die, welche auf ihn hoffen, gegen die Seele, die nach ihm sucht. Gut ist's, schweigend zu warten auf die Rettung des Herrn. Ja, ich möchte noch beten. Herr Jesus, wir danken dir vielmal für dieses wunderbare Wort, das wir haben dürfen. Danke vielmal für das, was uns schon offenbart sein darf, für das Vorrecht, das wir haben dürfen, dass jedes von uns eine eigene Bibel besitzen darf, die meisten sogar mehr als eine. Danke vielmal, dass wir die ganze Erkenntnis aus deinem Wort haben und können lernen daraus. Danke, dass du schon im Voraus Ende weißt, auf den Tag genau, weißt du, wann es zu Ende gehen wird. Und es wird nicht länger und nicht kürzer gehen, als du es angekündigt hast. Danke auch für die Zusagen für das Volk Israel, die wir aber auch dürfen auf uns selber anwenden, auch gerade in den schwierigen Situationen vom Leben. Und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, auch zu lernen, mit diesen Bedrängnissen, mit diesen Schwierigkeiten umzugehen. Möchte ich bitten, dass wir auch lernen dürfen, ja, das Ausharren auch das Leben, wo gerade der Überrest von Israel in dieser letzten Zeit lernen wird. Schenk, dass auch wir uns dürfen auszeichnen durch das, dass unser Glaube dürfen ausharrender Glaube sein mit all diesen glückseligen Verheißungen, die es auch haben wird. Und ich möchte dich bitten, dass wir auch immer mehr dürfen parat werden, unseren Stolz, ja, unser Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten abzulegen, dir abzugeben, und dass wir dürfen alles unser Vertrauen auf dich setzen. Und ich möchte dich auch bitten, um dein baldige Wiederkommen und dass wir uns dürfen vorbereiten auf den herrlichen Moment, dass wir auch dürfen eine grosse Vorfreude haben auf die Zeit, wenn wir bei dir sein dürfen, wenn einfach alles vollkommen sein wird, wenn eine unendliche Freude wird da sein, die nie mehr vergehen wird. Danke, dass wir hier da drauf schauen dürfen, uns auch danach sehen dürfen, uns darauf freuen dürfen. Amen.
Danke vielmals, Yves, für die Auslegung, für die Stärkung durch die Worte, die wir gehört haben. Die Menschheit wird so oft in der Bibel mit dem Meer verglichen. Und durch die ganze Menschheitsgeschichte war das Meer immer aufgeraut. Aber in der Zeit, in der wir jetzt erleben, und das sagt das Wort auch ganz klar, wird es die höchste Stufe Sturm erreichen auf dem Meer. Aufgewühlt und tobend wird in der Menschheit herrschen. Und in dem Innen, und gerade für diese Situation, hat der Herr Jesus den Jüngern gesagt, Frieden hinterlasse ich euch. Frieden hinterlasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Mit leeren Versprechungen, mit Strohhalm, um sich daran festhalten. Es wird vielleicht doch besser, wenn wir es zusammentun, können wir vielleicht doch noch etwas ausrichten. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht. Wir stehen doch noch auf zu einer Lesung aus dem Psalm 18 und dann würde ich noch beten zum Schluss. Ich will dich von Herzen lieben, o Herr, meine Stärke. Der Herr ist mein Fels, meine Burg und mein Retter. Mein Gott ist mein Fels, in dem ich mich berge. Mein Schild und das Horn meines Heils, meine sichere Festung. In meiner Bedrängnis rief ich den Herrn an und schrie zu meinem Gott. Er hörte meine Stimme aus seinem Tempel. Mein Schreien vor ihm drang zu seinen Ohren. Mit dir, Herr, kann ich gegen Kriegsvolk anrennen und mit meinem Gott über die Mauer springen. Dieser Gott, sein Weg ist vollkommen. Das Wort des Herrn ist geläutert. Er ist ein Schild allen, die ihm vertrauen. Denn wer ist Gott außer dem Herrn? Und wer ist ein Fels außer unserem Gott? Gott ist es, der mich umgürtet mit Kraft und meinen Weg unsträflich macht. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir dich dürfen als unser Gott haben. Ich weiß, an wen ich glaube. Wir danken dir, dass du Mensch bist worden in Jesus Christus. Und wir danken dir, treuer Heiland, dass du unser Retter, unser Herr, unser Heiland bist, unser Zufluchtsort. Dass wir uns dürfen bergen bei dir. Dass wir auch dürfen aus deiner Kraft leben, nicht aus der eigenen, die längt nie nachher. Dass wir dürfen treu sein, weil du Kraft gibst. Dass wir dürfen ausharren, drunter bleiben in den Situationen, wo wir jedes von uns drinnen steht. Weil du willst helfen. Du kennst jede Kleinigkeit. Kein Haar geht einfach so verloren. Herr, wir danken dir für deine Treue und Gnade und Hilfe. Komm und bleib du mit jedem. Bewahr du, Herr. Stärk du, gib du Zuversicht, Freudigkeit und lass unsere Liebe zu dir wachsen. Wir danken dir, du treue Herr. Amen. Ja, wünsche allen Gottes Segen und viel Zuversicht. Bis bald.